Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon gesagt, gehen wir weiter in unserer Reihe durch die Bücher Esra und Nehemia und kommen heute zu Esra Kapitel 3. Wir hören das ganze Kapitel. Als aber der siebte Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, obwohl Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder auf ihnen lastete. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch das beständige Brandopfer und die Brandopfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn, dazu die Brandopfer für jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten Geld und den Leuten von Zidon und Tyrus Speise, Trank und Öl, dass sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Und sie bestimmten die Leviten von 20 Jahren an und darüber zur Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn. Und Jeschua samt seinen Söhnen und Brüdern und Kadmiel samt seinen Söhnen, die Söhne Jehudas, traten an wie ein Mann, um Aufsicht zu führen über die, welche das Werk am Haus Gottes taten. Auch die Söhne Henadads samt ihren Söhnen und Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an, und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so freundlich ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, so dass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, so dass man den Schall weithin hörte. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, seit 40 Tagen ist er in der Wüste. Seit 40 Tagen leidet er unter der Hitze, seit 40 Tagen hat er nichts gegessen. Und als ob das nicht schon genug wäre, kommt nach 40 Tagen sein größter Widersacher ihn besuchen, der Satan. Und er versucht ihn von seiner Mission abzubringen. Einmal, aber er hält Stand. Und ein zweites Mal, er hält Widerstand. Und beim dritten Mal zeigt ihn der Satan alle Reichtümer und alles, was es in dieser Welt an Begehrenswertem gibt. Und er sagt, alles wird dir gehören, alles, was du hier siehst. Wenn du mich anbetest. Und auch diesmal hält er Stand. Die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Der, um den es hier geht, ist Jesus. Und es ist gut und für unsere Rettung absolut entscheidend, dass er damals standgehalten hat. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mit der Geschichte von der Versuchung von Jesus einsteige, sondern es geht um etwas anderes, was uns diese Geschichte, diese Begebenheit mehr so am Rand verrät. Der Satan versucht Jesus und er sagt, das alles, was du hier siehst, das bekommst du, wenn du mich anbetest, dann bekommst du alles, was du willst. Und daran sieht man eine Sache über das Herz des Satan. Er möchte Menschen davon abbringen, den wahren Gott anzubeten. Das ist vielleicht sein größtes, vielleicht sein allerwichtigstes Ziel, was er mit dir hat, dass er dich davon abbringt, den wahren Gott anzubeten. Wenn er es geschafft hat, Menschen dahin zu bringen, dass sie irgendwen oder irgendetwas anderes anbeten als Gott, dann hat er gewonnen. Und zwar egal, wie vorbildlich dieser Mensch sonst lebt. Ja, er hat es bei Jesus versucht, da ist er gescheitert. Aber Jesus ist eben der einzige Mensch ohne Sünde. Und wenn ich dich jetzt frage, sag mal, würdest du sagen, dass du ein guter Anbeter bist? Ja, hier in der Gemeinde, im Privaten, in der Familie. Dann wird vermutlich niemand von uns sagen, ja, das läuft absolut ohne Probleme. Das mache ich richtig gut, da bin ich richtig zufrieden mit mir, oder? Und das sollte dich nicht überraschen. Denn deine Anbetung ist umkämpft. Der Teufel, dein alter Mensch in dir drin und der Zeitgeist von außen, sie alle haben sich verbündet und sie versuchen mit aller Gewalt und aller Kraft und allen Tricks, dich davon abzubringen, den wahren Gott anzubeten. Das merkst du immer dann, wenn Gedanken in dir aufkommen wie, ja, heute in die Gemeinde gehen, es ist noch zu früh oder es ist schon zu spät. Ja, ich müsste mal mehr beten, aber heute Abend ist ja immer noch Zeit. Ich sollte die Prioritäten in meinem Leben neu sortieren. Ja, sollte ich wirklich mal machen? Deine Anbetung ist ein Schlachtfeld. Und die Frage an dich heute Morgen ist nicht, bist du heute ein perfekter Anbeter? Die Frage an dich heute Morgen ist, nimmst du diesen Kampf an? Dazu möchte ich dich ermutigen. Wir haben letzte Woche diese Predigtreihe begonnen durch die Bücher Esra und Nehemia. Und wir haben in den ersten beiden Kapiteln gesehen, Gott hat sein Volk befreit aus der Gefangenschaft in Babylon. Mit welchem Ziel? Damit sie ihn anbeten. Es ging nicht darum, einfach den geografischen Wohnort zu wechseln. Es ging darum, nach Jerusalem zu gehen, dort, wo der Tempel einst stand, damit sie anbeten. Und wir haben gesehen, Gott befreit auch dich und mich nicht aus der Gefangenschaft in Babylon, sondern aus der Gefangenschaft der Sünde. Mit demselben Ziel, damit du und ich Gott anbeten. Aber der Punkt ist, selbst wenn wir befreit wurden, ist Anbetung nichts, was automatisch geschieht. Was wir einfach so tun, was uns locker von der Hand geht. Es gibt unzählige Dinge, die uns davon abbringen wollen. Oder genauer gesagt, Dinge, die dir der Satan in den Weg stellt, um dich von der Anbetung abzubringen. Und genau das sehen wir, wenn wir heute weiterlesen im Buch Esra. Gott hat seine Kinder befreit. Sie sind zurück in Jerusalem. Sie sind wieder in ihre Städte gezogen, meistens so um Jerusalem herum, in ihre alten Häuser. So endet Kapitel 2. Vermutlich haben sie die nächsten Wochen damit zugebracht, so ihre halb verfallenen Häuser notdürftig wieder auf Vordermann zu bringen. Und jetzt fangen sie an, Gott anzubeten. Darum geht Kapitel 3. Und hier in Kapitel 3 wird deutlich, das war nichts, was einfach so passiert ist, was so einfach war. Es gab zahlreiche Faktoren, die sie davon hätten abbringen können. Und das Ermutigende, was wir hier in Kapitel 3 sehen, obwohl es diese ganzen Faktoren gab, haben sie trotzdem angebetet oder vielleicht sogar gerade deswegen. Und das ist mein Thema für heute Morgen. Lass dich nicht von der Anbetung abbringen. Wir wollen uns drei Faktoren anschauen, die dich davon abbringen könnten. Erstens, nicht durch negative Voraussetzungen. Zweitens, nicht durch eigene Vorstellungen. Und drittens, nicht durch frustrierende Vorläufigkeit. Lass dich nicht von der Anbetung abbringen. Erstens, nicht durch negative Voraussetzungen. Zweitens, nicht durch eigene Vorstellungen. Und drittens, nicht durch frustrierende Vorläufigkeit. Kaum waren die Juden angekommen in Jerusalem und Umgebung, da sind sie alle nach Jerusalem gezogen. Ja, die 40.000, die damals zurückgekehrt sind, gut 40.000, die wohnten eben in der Umgebung und die sind jetzt nach Jerusalem gegangen. Und man könnte jetzt sagen, naja, ist nichts dabei, das war ja auch nicht besonders weit. Und trotzdem, wenn du in eine Trümmerwüste zurückkehrst, in dein halbverfallenes Haus, an dem 50 bis 70 Jahren nichts gemacht wurde, dann hast du auf jeden Fall genug anderes zu tun, als jetzt in die Nachbarstadt zu wandern. Und trotzdem gehen sie alle nach Jerusalem, und zwar Vers 1, wie ein Mann. Ja, so nach dem Motto, einer für alle, alle für einen und alle zusammen. Sie waren wirklich entschlossen. Ja, wir legen jetzt mal Hammer, Schaufel, Mistgabel, alles aus der Hand und gehen nach Jerusalem, um dort unseren Schöpfer und unseren Befreier anzubeten. Jetzt könnte man denken, wenn sie es nicht so weit hatten, dann ist da ja nicht so viel Besonderes bei. Aber wenn man in diesem Kapitel genauer hinschaut, dann wirst du feststellen, es gab einige Sachen, die dagegen gesprochen haben, nach Jerusalem zu gehen und Gott dort anzubeten. Es gab Umstände und Voraussetzungen, die es ihnen nicht einfach gemacht haben. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Lass dich nicht durch negative Voraussetzungen von der Anbetung abbringen. Vers 3. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, also auf den Ruinen, die noch davon da waren. Denn oder obwohl Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen. Ja, was klar ist, sie haben angebetet, während sie richtig Angst hatten. Die waren ja nicht allein in der Gegend. Da gab es noch andere Leute, nicht Juden. Und die waren alles andere begeistert über die neuen Alten, die jetzt wieder da waren. Auf die hätten wir auch verzichten können, auf die Rückkehr. Und wir werden das in den nächsten Kapiteln immer und immer wieder sehen, wie wenig begeistert die anderen Völker drumherum waren von der Rückkehr des Volkes Israel. Die Angst vor den anderen war also wirklich berechtigt. Und es wäre sehr verständlich gewesen, wenn man in der Situation einfach zu Hause geblieben wäre, oder? Aber man war gerade so dabei, die eigenen Häuser mühsam wieder herzurichten. Und dass man die jetzt nicht im Stich lässt, das klärt sich doch eigentlich von selbst, oder? Aber wenn wenigstens der Nachbar da geblieben wäre und mit auf das Haus aufgepasst hätte, dann hätte man ja mit halbwegs gutem Gewissen gehen können, aber so? Es gehen einfach alle, wie ein Mann. Und sie lassen den Rest einfach schutzlos da. Und natürlich könnte man jetzt die Frage stellen, ist das nicht total dumm? Normalerweise ja. In den Urlaub fahren hätte man in der Situation nicht sollen, aber wenn es um Anbetung geht, dann nicht. Denn es gibt etwas, das wichtiger ist als dein und mein Sicherheitsbedürfnis. Es gibt etwas, was du tun sollst, trotz oder gerade wegen deiner Angst. Schaut nochmal Vers 3. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste. Also sie haben alles zur Anbetung vorbereitet und dann, denn oder obwohl Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen. Denn sie hatten Angst. So übersetzen es manche Bibelübersetzungen. Andere Bibelübersetzungen übersetzen sinngemäß, obwohl sie Angst hatten. Und die Schlachter 2000, die wir hier verwenden, macht das je nach Ausgabe unterschiedlich. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, haben die jetzt angebetet wegen ihrer Angst oder trotz ihrer Angst? Das Entscheidende ist, das Hebräische hier kann man tatsächlich auf beide Weisen übersetzen. Von daher können wir es nicht sicher sagen, was die bessere Übersetzung ist, aber ich habe mich gefragt, könnte es nicht sein, dass die Doppeldeutigkeit vielleicht Absicht ist? Sie beten an, obwohl sie Angst haben. Sie trotzen ihrer Angst und gehen nach Jerusalem, obwohl es menschlich gesprochen nicht ganz so schlau ist, das zu machen. Weil sie wissen, es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, als Gott anzubeten. Dazu sind wir schließlich hier. Dazu sind wir befreit worden. Und sie beten dann an, gerade weil sie Angst haben, weil sie wissen, gerade in unserer Angst kann uns nur einer helfen. Ja, wir könnten theoretisch ja noch so entschlossen zu Hause bleiben und auf unser Haus aufpassen. Wenn Gott nicht auf unser Haus aufpasst, dann passen wir umsonst drauf auf. Und wenn Gott auf dein Haus aufpasst, dann können wir auch beruhigt nach Jerusalem gehen, um das zu tun, wozu Gott uns beauftragt hat. Du bist dazu geschaffen, um Gott anzubeten. Du bist dazu befreit, Gott anzubeten. Und wie bei Jesus in der Wüste versucht der Satan auch dich mit aller Kraft davon abzubringen, denn dann hat er sein Ziel erreicht. Damals bei den Israeliten war es die Angst vor den anderen. Und wie gesagt, die Angst ist berechtigt. Aber die Angst, die hält sie nicht davon ab, anzubeten, sondern die Angst, die motiviert sie sogar. Und der Satan verfolgt heute immer noch die gleiche Taktik wie damals. Er zeigt dir auf, was alles in deinem Leben der Anbetung zu widersprechen scheint. Nach dem Motto, du hast so viel zu tun. Und wenn du jetzt anbetest, dann hast du weniger Zeit für die Dinge, die wichtiger sind, die viel dringender sind, die vielleicht viel entspannender sind. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, normalerweise starte ich morgens mit einer Zeit der Anbetung in den Tag. Meistens mache ich das so, aber manchmal kommt mir morgens was dazwischen. Und wenn ich an so einem Tag dann abends auf den Tag zurückschaue, dann stelle ich häufig Folgendes fest. Ich nehme mir dann nämlich vor, ja, ich werde später noch in Gottes Wort lesen und beten. Und dann kommt so richtig eine Sache nach der anderen dazwischen. Alles Dinge, die doch so viel wichtiger sind. Und am Abend stelle ich dann häufig ernüchtert fest, dabei ist das Wichtigste unter den Tisch gefallen. Was der Satan macht, ist, er malt dir und mir die Umstände, die Voraussetzungen vor Augen, um dich dazu zu bringen, alles andere wichtiger zu finden, als Gott anzubeten. Und dir einzureden, ja, das mit der Anbetung passt gerade nicht so richtig in deinen und meinen Zeitplan. Und wie auch immer der Satan dich versucht, von der Anbetung abzubringen, für dich persönlich, in der Familie oder hier in der Gemeinde, das sieht vermutlich bei jedem ein bisschen anders aus. Aber das ist der entscheidende Punkt. Mach dir klar, dass auch deine Anbetung umkämpft ist. Und kämpfe darum, dass du dich eben nicht von der Anbetung abbringen lässt. Wie sah die Anbetung damals aus? Ja, sie haben, wir lesen das hier, einerseits die regelmäßigen Opfer dargebracht. Der Tempel stand noch nicht, aber den Altar konnte man ziemlich schnell wiederherstellen. Da haben sie jetzt geopfert. Und andererseits haben sie ein Fest gefeiert, das Laubhüttenfest. Das war ein Fest, wo die Juden provisorisch für eine Woche in so selbstgebauten Laubhütten gewohnt haben. Sonst könnte man sagen, warum haben die das freiwillig gemacht? Das Fest war dazu gedacht, dass man sich daran erinnert, dass das Volk Israel vor Hunderten von Jahren in der Wüste 40 Jahre lang in Zelten gelebt hat. Also quasi 40 Jahre lang in provisorischen Hütten. Es war sozusagen Camping als Erinnerungsfest. So, und heute im Neuen Bund, da feiern wir nicht mehr das Laubhüttenfest. Unsere Anbetung sieht anders aus. Wir verbrennen auch keine Tiere mehr. Wir campen eben auch nicht. Aber zwei Dinge sind gleich geblieben. Erstens, wir beten denselben Gott an, den die damals angebetet haben, mit ihren Opfern und ihrem Laubhüttenfest. Und zweitens, dieser Gott hat damals wie heute eine Meinung dazu, wie er angebetet werden will. Damals wie heute gilt, Gott verdient unsere Anbetung und es nicht nach unseren Vorstellungen, sondern nach seinen. Mein zweiter Punkt, lass dich nicht durch eigene Vorstellungen von der Anbetung abbringen. Immer wieder in diesem Abschnitt wird betont, dass die Israeliten Gott so angebetet haben, wie er es gesagt hat. Ja, Vers 2 zum Beispiel. Könnt gerne nochmal mit reinschauen, da heißt es, sie machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und dann Vers 4, und sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum wird das so betont? Weil Gott eben nicht nur eine Meinung dazu hat, wer angebetet werden soll, nämlich er und nur er, sondern weil Gott auch eine Meinung dazu hat, wie er angebetet werden will. Genau um diese beiden Fragen geht es ja in den ersten beiden Geboten. Im ersten Gebot darum, wen wir anbeten sollen. Im zweiten Gebot darum, wie Gott angebetet werden will. Und ich glaube, beim ersten Gebot, da sind sich die meisten Christen einig, zumindest in der Theorie. Ja klar, wir sollen nur Gott anbeten. Aber beim Wie gibt es eine große Bandbreite unter Christen. Und häufig wird Gott leider angebetet mit der Frage im Hintergrund, wie gefällt es mir oder uns, dass Gott angebetet wird. Es ist auf gar keinen Fall verkehrt, wenn Anbetung uns gefällt. Versteht mich nicht falsch. Aber die eigenen Vorstellungen sind nicht das Entscheidende. Der entscheidende Punkt ist, gefällt es Gott? Er hat uns in seinem Wort gesagt, wie er sich Anbetung vorstellt. Und Ich habe schon gesagt, es sieht heute ein bisschen anders aus als früher. In Hebräer 13 haben wir eben gelesen, durch Jesus lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Ja, wie sieht das aus? Nicht indem wir ein Feuerchen machen, sondern das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn du Gottes Namen bekennst, bringst du heute Opfer dar. So will Gott angebetet werden. Und weiter lesen wir, vergesst nicht Gutes zu tun und andere zu unterstützen, denn solche Opfer gefallen Gott. Und da werden wir an zwei Dinge erinnert, die wir heute vielleicht gerne vergessen. Ja, erstens, die Opfer, wie sie im Alten Bund dargebracht wurden, die sind abgeschafft. Aber damit sind Opfer nicht grundsätzlich abgeschafft. Wie das Volk Israel damals bist du berufen und sind wir als Gemeinde berufen, durch Opfer Gott anzubeten. Zum Beispiel, wie es hier in Hebräer 13 heißt, dich zu Gott zu bekennen. Auch wenn es kostet. Anderen Gutes zu tun, auch wenn es kostet. Andere finanziell zu unterstützen, auch wenn es kostet. Ja, dieses auch wenn es kostet, genau das ist ja die Bedeutung eines Opfers. Opfer kosten, das ist die Definition. Opfer bedeutet, ich verzichte auf etwas anderes. Ja, wenn ich jemandem helfe, verzichte ich auf diese Zeit, die ich auch für mich verwenden könnte. Oder ich investiere Kraft, die ich auch für andere Dinge investieren könnte. Oder wenn ich jemanden finanziell unterstütze, dann verzichte ich auf Geld, was ich für andere Dinge ausgeben könnte. Wenn ich mich zu Jesus bekenne, verzichte ich eventuell auf gute Beziehungen, auf Vorteile, auf Harmonie, auf meinen guten Ruf, je nachdem wo. Ja, die Tiere, die die Leute damals im Alten Bund geopfert haben, das waren nicht Haustiere, sondern das war quasi ihre Geldanlage. Das war ihr Bankkonto. Anbetung kostet. Und das Zweite, was hier im Hebräerbrief deutlich wird, der Autor schließt mit der Aussage, solche Opfer gefallen Gott. Das bedeutet, es gibt auch Opfer, die gefallen Gott offensichtlich nicht. Nämlich dann, wenn du denkst, dass Gott automatisch das gefällt, was dir gefällt. Das kann passen, muss aber nicht. Ja, viele Männer machen die bittere Erfahrung, dass sie am Anfang ihrer Beziehung in Frauen das schenken, wo sie denken, darüber würde ich mich freuen, wenn ich das bekommen würde. Das macht man nicht so oft, vermutlich, als Mann. Gott hat eine Meinung dazu, wie er angebetet werden möchte. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel als Gemeinde gut überlegt, wie wir unseren Gottesdienst aufbauen. Für all die Elemente, die es in unserem Gottesdienst gibt und wie die angeordnet sind, gibt es biblische Anweisungen oder Beispiele. Das bedeutet nicht, dass jede Gemeinde ihren Gottesdienst genau so aufbauen muss, wie wir das tun. Aber jede Gemeinde ist aufgerufen, ihre Anbetung nach biblischen Maßstäben zu durchdenken und die Frage zu stellen bei der Anbetung, was gefällt Gott? Was sind die biblischen Maßstäbe, die Gott gefallen? Und es ist jetzt heute nicht unser zentrales Thema, dass wir im Detail durchgehen, was gehört zu einer Anbetung, die Gott gefällt im Neuen Testament. Aber ich möchte einfach mal 6 Prinzipien nennen, die von der Bibel her dafür wichtig sind. Anbetung, die Gott gefällt, ist erstens ausgerichtet auf das Wort Gottes. Zweitens hat Jesus Christus und sein Evangelium im Zentrum. Drittens kommt wirklich von Herzen. Viertens ist ehrfürchtig. Fünftens ist geordnet und ist sechstens so, dass wir gegenseitig in unserem Glaubensleben motiviert, erfreut, erbaut und gestärkt werden. Und genau deswegen wird ja hier betont in Gottes Wort, dass das Volk sich genau danach gerichtet hat, wie Gott es in seinem Wort vorgesehen hat, Vers 2 und Vers 4. Denn Gott, das sagt er immer wieder in seinem Wort, ist ein eifersüchtiger Gott. Und es ist eine weitere Strategie des Satans, dich von der Anbetung abzubringen, dir zu sagen, es zählt nicht, was Gott gefällt, sondern es zählt, was dir gefällt. Satan möchte nicht, dass du anbetest. Manchmal versucht er dich durch die Umstände davon abzubringen, das war unser erster Punkt. Manchmal versucht er dich vielleicht durch deine eigenen Vorlieben davon abzubringen, Gott wirklich anzubeten, das war der zweite Punkt. Aber manchmal versucht der Satan, dich auch von der Anbetung abzubringen, indem er zu dir sagt, du glaubst an einen herrlichen, du glaubst an einen wunderbaren Gott. Schau doch mal dein Leben an. Nur die letzte Woche. Da ist deine Lieblingssünde wieder hochgekommen. Ja, und deine Beziehung, guck die doch mal an. Ja, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Mitbewohnern. Es war schwierig, es war angespannt. Oder die Einsamkeit hat an deinen Nerven gezerrt. Und dein Glaubensleben, das Bibellesen war so sehr Routine und hat so wenig Freude gemacht. Oder Beten hat sich wie eine Pflichtübung angefühlt. Oder der Satan flüstert dir ein, guck doch mal, wie wenig ihr seid als Christen. Kriegt es euer Gott nicht hin, sich mehr Anbeter zu schaffen? Ich möchte dir gar nicht unterstellen, dass das heute deine Gedanken waren oder dass du alle diese Gedanken schon mal gedacht hast. Aber Hand aufs Herz. Hattest du nicht schon oft einige dieser Gedanken? Es sind Gedanken, mit denen der Satan dir deutlich machen möchte, wie groß der Abstand ist zwischen deinem Erleben auf der einen Seite und dem, was Gott dir versprochen hat auf der anderen Seite. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Das kann doch nicht alles sein, oder? Müsste nicht Anbetung und mein Leben überhaupt als Gottes Kind irgendwie herrlicher, irgendwie friedlicher, irgendwie besser sein? Mein dritter Punkt. Lass dich nicht durch frustrierende Vorläufigkeit von der Anbetung abbringen. Diese Anfechtung, die ich gerade beschrieben habe, die ist nicht neu. Wir sehen sie hier in Esra 3 in Aktion. Die Anbetung des Volkes ist in diesen ersten Versen sehr provisorisch. Sie haben gerade so den Altar gebaut und dann angebetet. Für echte Anbetung brauchte man damals den Tempel. Und der war eine Ruine. Also machen sie sich ein paar Monate später daran, den Tempel wieder aufzubauen. Wir lesen das dann ab Vers 8. Es war der Hauptgrund, warum sie überhaupt zurückgekommen sind. Und der persische König Kyros hatte ihnen ja gesagt, geht zurück, um den Tempel wieder aufzubauen. Und als die grundlegenden Arbeiten am Tempel gemacht waren, hat man sich wieder in Jerusalem getroffen. Dieses Mal nicht zu einem Fest, was in der Bibel vorgeschrieben war, sondern zu einer Art Baufest. In Vers 10 lesen wir, und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten oder gelegt hatten. Und dieses Wort Grund, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Es kann in der Bibel verschiedene Dinge bedeuten. Es könnte sein, dass man nur gerade wirklich den Grundriss so auf die Erde gezeichnet hatte. Es könnte aber auch bedeuten, dass tatsächlich schon der Rohbau von dem Tempelgebäude stand. Wie auch immer, die Priester und die Leviten sind zusammengekommen, das Ganze lief geordnet ab, es gab Leiter, Aufseher über den Bau, der erste Schritt ist gemacht und man hat jetzt so eine Art Richtfest gefeiert für den neuen Tempel. Und dieses Richtfest, dieser Gottesdienst, der war für Leute, die das vielleicht von außen beobachtet haben, maximal verstörend. Ja, da ist ein Haufen Menschen. Der größere Teil ist total begeistert, richtig fröhlich. Die beten Gott von Herzen an. Ja, ein kleinerer Teil der Gruppe, ja vor allem die mit den grauen Haaren, die waren emotional genau das Gegenteil. Die waren zwar genauso laut wie die Fröhlichen, aber anders laut. Sie heulten, und zwar so richtig. Vers 13, letzter Vers von unserem Abschnitt. Die heulten so laut, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Ja, eines steht fest, das waren keine nüchternen Deutschen. Ja, sowohl Freude als auch Trauer wurde da kulturell bedingt etwas emotionaler ausgedrückt als bei uns. Mit dem Ergebnis, wenn jemand zugeguckt hätte, der hätte den Lärm gehört und nicht gewusst, okay, die Person, die ich da gerade in der Menge sehe, heult die eigentlich oder lacht die? Ja, das wäre so, wie wenn wir heute einen Gottesdienst beobachten würden, in dem gleichzeitig ein Pärchen getraut wird und ein Mensch beerdigt wird. Und die Hälfte der Besetzung in diesem Gottesdienst wäre eben da, um die Hochzeit zu feiern und die andere Hälfte wäre da wegen der Beerdigung. Ja, stellt euch mal die Emotionen in diesem Gottesdienst vor. Wie kommt es zu dieser skurrilen Szene hier? Ganz einfach. Der Tempel vorher, der Tempel von Salomo, der war vor ungefähr 50 Jahren zerstört worden. Das heißt, es gab Menschen, die hatten als Kinder noch den alten Tempel gesehen, waren dann in die Gefangenschaft gegangen, waren Jahrzehnte später jetzt zurückgekehrt, zu diesem Baufest gekommen, voller Erwartungen. Und was sie gesehen haben, hat sie maximal ernüchtert. Er war kleiner, er war sparsamer, er war weit weniger herrlich als der Alte. Sie haben geweint vor Enttäuschung. Und die, die das alte Bauwerk nicht gekannt haben, die haben sich gefreut. Sie hatten nie einen Tempel gehabt. Jetzt würden sie einen haben, egal wie groß der ist, die haben gejubelt. Ich gebe euch mal ein Beispiel dazu. Ich habe als Student hier in Gießen direkt am Marktplatz gewohnt. Aus meinem Fenster konnte ich direkt runterschauen auf die Bushaltestellen. Und wenn ihr so ein bisschen die Architektur vom Marktplatz kennt und die Bushaltestellen, dann wisst ihr, der gesamte Marktplatz ist architektonisch nicht besonders ansehnlich. Die Bushaltestellen schießen den Vogel ab. Ja, die sind aus so grünen, dicken Glasplatten gebaut. Auch überhaupt nicht praktisch und vor allem ziemlich hässlich. Ich dachte, vielleicht bin ich der Einzige in Gießen, der die ziemlich hässlich findet. Bis die Zeitung Die Zeit vor einigen Jahren einen Artikel geschrieben hat über die Stadt Gießen. Mit dem bezeichnenden Titel Gießen ist nur unterirdisch schön. Und bei der Beschreibung der oberirdischen Hässlichkeit von Gießen wurden diese Bushaltestellen erwähnt als besonders eindrückliches Beispiel. Gut, ich wohne da nicht mehr. Und auch damals, als ich dann den Artikel gelesen habe, war ich mehr amüsiert als traurig. Ich dachte mir, so sieht halt der zentrale Platz in meiner Heimatstadt aus. Kann ich auch nichts dran ändern. Und immerhin, welche Bushaltestellen können schon von sich behaupten, es in eine überregionale, deutschlandweite Zeitung geschafft zu haben? Aber dann habe ich mir auch mal überlegt, es gibt vermutlich Menschen hier in Gießen, die das nicht so entspannt sehen wie ich. Denn bis zum 6. Dezember 1944 und dem Bombenangriff auf Gießen war der Marktplatz von Gießen einer der schönsten Plätze in ganz Deutschland. Rundherum mit romantischen Fachwerkhäusern. Und ich frage mich, was denkt jemand, der als Kind noch diesen Marktplatz gesehen hat, heute, wenn er über den Marktplatz läuft? Vermutlich sowas Ähnliches wie die älteren Leute damals hier in Esra 3. Frustrierend. Und ganz ehrlich, so ein Frust kann doch auch uns als Gemeinde herausfordern, oder? Ich habe eben schon Beispiele erwähnt von Dingen, die uns einfach entmutigen können. Es ist doch irgendwie alles so klein, so vorläufig und zerbrechlich. Und ganz ehrlich, wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, gab es doch Zeiten, wo das ganz anders war. Wo die Kirchen hier in unserem Land voll waren, wo das Evangelium in jedem Ort verkündigt wurde. Warum sieht Gottes Königreich so wenig nach Königreich aus? Und die Frage ist doch, wenn wir diese frustrierende Vorläufigkeit sehen und erleben, wie kann es uns gelingen, ein echter Anbeter zu werden oder zu sein? Ja, die frustrierende Vorläufigkeit, die ist ja real, die ist ja wirklich. Aber wie kann es uns gelingen, trotzdem voller Freude anzubeten, wie es hier die jüngere Generation gemacht hat? Wie kann es dir gelingen, den Angriff des Teufels abzuwehren, wenn er versucht, dich durch die frustrierende Vorläufigkeit von der Anbetung abzuhalten? Und ich glaube, die Antwort darauf ist eine dreifache. Erstens ein Blick zurück, zweitens ein Blick ins Jetzt und drittens ein Blick nach vorne. Erstens der Blick zurück. Wir lesen am Anfang bei den Opfern, sie haben alles so gemacht, wie Gott es gesagt hat, Vers 2. Und auch das Laubhüttenfest so gefeiert, wie Gott es gesagt hat, Vers 4. Und zur Erinnerung, der Zweck dieses Campingfestes war, sich an das zu erinnern, was mal war. Und zwar an eine Zeit, als die Vorläufigkeit noch viel frustrierender war. Damals war der Tempel nicht zu klein oder die Häuser nicht verfallen, sondern damals gab es gar keinen Tempel und gar keine Häuser, sondern nur Zelte in der Wüste. Dieses Laubhüttenfest war ein Erinnerungsfest an noch viel unsicherere Zeiten, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 800 bis 900 Jahre her waren. Und dann fangen sie an, den Tempel zu bauen und feiern die Grundsteinlegung. Und dieses Richtfest für den neuen Tempel, das orientiert sich bis in die Wortwahl, wie das hier beschrieben ist, an der Einweihung des ersten Tempels. Ja, sie haben Arbeiter aus Tyrus und Sidon geholt, Vers 7, wie damals beim ersten Tempel. Sie folgen der Anordnung König Davids, Vers 10, wie damals beim ersten Tempel. Sie singen sogar genau das gleiche Lied, Vers 11. Gott ist gütig und seine Gnade währt ewig über Israel. Es ist genau das gleiche Lied, was vor Hunderten von Jahren die Leute gesungen haben bei der Einweihung vom Tempel von Salomo. Und es bedeutet, durch das Laubhüttenfest und diesen Gottesdienst schauen die Leute zurück auf etwas, was Jahrhunderte her ist, was niemand miterlebt hat. Aber sie lassen sich dadurch erinnern an die Tatsache, wie gut Gott zu uns ist. Wenn du zurückguckst auf deine eigene Geschichte, auf die Geschichte der Gemeinde durch die Jahrhunderte, dann kannst du auf zwei Arten zurückgucken. Entweder nach dem Motto, früher war alles besser, wie die Älteren hier. Oder nach dem Motto, früher hat Gott uns gesegnet. In vorläufigen Zeiten, Stichwort Zelte in der Wüste, in richtig guten Zeiten, Stichwort Salomos herrlicher Tempel, jetzt segnet uns Gott wieder. Oder er segnet uns immer noch. Vielleicht nicht so groß, vielleicht nicht so reich wie früher mal. Aber er ist derselbe Gott, dessen Gnade eben ewig währt über seinen Kindern. Das war ja das Lied, was sie gesungen haben. Der Blick zurück erinnert dich an Gottes Gnade in der Vergangenheit, die wir so schnell vergessen. Und das Zweite, was dir den Frust nehmen will, ist der Blick ins Jetzt. Ähnlich wie beim Blick in die Vergangenheit gibt es bei dem Blick ins Jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann frustriert auf das schauen, was da ist, und vor allem auf das, was fehlt oder was einfach nicht perfekt ist. Oder man kann dankbar auf das schauen, was da ist. Es gibt ja diese berühmte Frage in unserer Kultur, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich bin davon überzeugt, wir Christen sollten Menschen sein, die in das Reich Gottes schauen und sagen, das Glas ist halb voll. Und zwar nicht, weil wir hoffnungslose Optimisten sind oder immer mit so einer rosaroten Brille durch die Welt laufen sollten, sondern weil jeder Tropfen Wasser in dem Glas Gottes unverdiente Gnade ist. Schau dir Paulus an. Am Anfang des ersten Korintherbriefs dankt er für die Gemeinde in Korinth. Und wenn man dann weiterliest und den ganzen Brief liest, fragt man sich am Ende, wofür hat der eigentlich am Anfang gedankt? Er dankt Gott dafür, dass Gott gnädig war in dieser Gemeinde, trotz all der Probleme, die es da gab. Und der dritte Blick zur Ermutigung ist der Blick nach vorne. Ich habe ja schon gesagt, es ist nur mal Tatsache, dass der neue Tempel kleiner, mickriger war als der ursprüngliche Tempel von Salomo. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Kurz bevor der alte Tempel nämlich zerstört wurde, hatte Gott durch seinen Propheten Hesekiel verheißen, es wird einen neuen Tempel geben. Er beschreibt den 9 Kapitel lang detailliert in Hesekiel 40 bis 48. Und diese Tempelbeschreibung, die ist riesig, die ist herrlich, die ist wunderschön. Wenn man so will, die ist das Gegenteil zu dem, was hier gebaut wurde. Und vielleicht haben die Älteren auch deswegen geweint, weil sie sich gedacht haben, das ist aber nicht das, was Gott durch Hesekiel versprochen hat. Und im Neuen Testament sehen wir dann diese Prophezeiung von Hesekiel, die erfüllt sich nicht in einem Gebäude. Die Prophezeiung nach dem größeren, nach dem herrlicheren Tempel erfüllt sich nicht hier in diesem Tempel von Esra, zumindest nicht endgültig, sondern sie erfüllt sich in einem Menschen, der gleichzeitig Gott selbst ist. Gott stellt da kein Gebäude mehr hin, in dem er symbolisch wohnt, er kommt selbst. Es kommt noch besser, als Hesekiel es beschrieben hat. Jesus ist der neue Tempel, denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus wohnt Gott jetzt wirklich unter uns, nicht mehr nur symbolisch wie im Tempel, sondern so richtig. Dieser Tempel hat standgehalten, als ihn Satan einreißen wollte durch seine Versuchung. Wir haben das am Anfang gesehen. Dieser Tempel wird nicht zerstört als Strafe für den Ungehorsam der Menschen, wie der erste Tempel und übrigens auch dieser zweite Tempel hier einige hundert Jahre später. Nein, dieser Tempel hat sich freiwillig zerstören lassen, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Zum Beispiel für deine und meine oft so mickrige Anbetung. Und um dich und mich zu befreien, immer mehr zu einem wahren Anbeter zu werden. Und damit haben wir heute unvergleichlich viel mehr als die Leute damals, die auf den mickrigen Tempel aus Steinen geschaut haben. Und auch deswegen haben wir heute viel weniger Grund, frustriert zu sein, als die Älteren damals. Aber in einem anderen Sinn haben wir auch etwas mit ihnen gemeinsam. Denn auch mit Jesus erleben wir ja die frustrierende Vorläufigkeit. Wenn wir unser eigenes Leben anschauen, gerade das Geistliche, unsere Beziehungen, unsere Gemeinde, wenn der Teufel versucht, dich durch die frustrierende Vorläufigkeit von der Anbetung abzubringen, dann schau auf das, was er in der Vergangenheit getan hat und was er heute tut. In deinem Leben, in der Gemeinde und vor allem schau nach vorne. Denn das, was dich heute frustriert, ist eben vorläufig, nicht endgültig. Denn am Ende wird alle Vorläufigkeit ersetzt durch den neuen Himmel und die neue Erde, wo es keinen Tempel mehr geben wird, weil überall Tempel ist. Wo du Gott sehen und anbeten darfst, nicht in einem steinernen Gebäude wie damals. Noch nicht mal nur in Brot und Wein, wie wir heute immer wieder im Abendmahl, sondern dann endlich von Angesicht zu Angesicht. An dem Tag, wenn die frustrierende Vorläufigkeit ersetzt wird durch perfekte Ewigkeit. Amen.